Direkt aus Europa auf Deutsch Nummer 414.
SWR 2 Wissen.
Die Lisa, die Krematoriumsangestellte, die wird also mit ihrem holperischen Deutsch wird sie auch viel erklären. Sie bekommen dann einen wunderschönen Kuchen, der schmeckt immer sehr gut in dem Krematoriumsgelände, weil das ist auch etwas. Nein, das ist auch etwas anderes, andere Bestattungskultur, wie wir sie in Deutschland haben.
Wir stehen mit dem Reisebus auf einem Parkplatz in Leverkusen. Etwa 40 Teilnehmer, die meisten schon im Rentenalter, haben sich zu dieser Informationstour zusammengefunden. Alleinstehende, Ehepaare, auch eine Gruppe aus einem Seniorenheim ist dabei. Sie alle haben 15 Euro gezahlt, um nach Geleen zu fahren. In ein Krematorium, kurz hinter der niederländischen Grenze. Hans-Joachim Friedrich, Bestatter seit 45 Jahren, hält das Bordmikrofon und erklärt den Ablauf.
Wenn Sie das alles hinter sich haben und Sie waren im Keller an den Öfen, wenn Sie das gesehen haben, und dann werden Sie rausgehen und werden also in diesem tollen Park sind, dann die verschiedenen Möglichkeiten der Bestattungsarten, die Holländer dort anbieten. Und zum Schluss, damit Sie noch ein bisschen Geld ausgeben können, gehen Sie ganz noch Blumen kaufen gehen im Blumenmarkt.
Seit fast 20 Jahren organisiert das Institut Friedrich bereits solche Kaffeefahrten zu Krematorien. Inzwischen bieten auch Bestatter aus Berlin und Chemnitz Touren zu tschechischen Krematorien an. Nicht aus Lust und Laune, sondern weil auch in dieser Branche der Konkurrenzdruck wächst. Kreative Geschäftsmodelle und öffentlichkeitswirksame Marktstrategien sind deshalb gefragt.
Das Geschäft mit dem Tod. Eine Sendung von Joachim Meissner.
Was kostet eine Bestattung? Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt? Was will ich investieren? Wie aufwendig soll die Beerdigung sein? Solche Fragen beschäftigen auch Isolde Böhmer, 68 Jahre alt und früher Managerin eines Golfclubs.
Ich möchte einfach mich informieren, was machen die, dass man irgendwie so ein bisschen mal einen Vergleich hat. Aber das mache ich mit allen Sachen. Also das ist nicht nur jetzt für den Tod gedacht. Also ich vergleiche immer.
Im Bus zum niederländischen Krematorium sitzen auch Karin und Peter Eichstädt, beide Mitte 60. Sie arbeitet als Altenpflegerin, er war früher Ingenieur. Das Ehepaar denkt preisbewusst.
Ich möchte mir Holland angucken und dann alternativ Polen und Tschechien, nicht? Um das vergleichen zu können. Wie die Dienstleistungen sind und auch wie die finanzielle Situation ist. Ob da große Unterschiede bestehen.
Aus Schaufenstern und von Plakaten schreien den Kunden Billigangebote entgegen.
Feuerbestattung nur 899 Euro inklusive Kremation ohne Friedhof. Erdbestattung komplett, zuzüglich Grabstein, ab 860 Euro. Tiefstpreise garantiert.
Christine Friedrich, die das Beerdigungsinstitut in Leverkusen gemeinsam mit ihrem Mann führt.
Die Leute haben das Geld nicht mehr. Seitdem der Euro da ist, ist das Geld nicht mehr da. Und früher hat die Krankenkasse noch 2100 D-Mark dazu getan. Das haben die ja gestrichen. Die Leute haben das Geld nicht mehr.
Vielen Rentnern oder ihren Angehörigen fehlen heute schlicht die finanziellen Mittel für eine traditionelle Bestattung, die leicht mehrere tausend Euro kosten kann, Grabpflege exklusive. Und selbst wenn das Geld vorhanden ist, halten viele Menschen eine aufwendige und kostspielige Beerdigung nicht mehr für notwendig. Die Bestattung hat für sie als soziales Ereignis längst an Bedeutung verloren. Anders als noch im 19. Jahrhundert, geben Beisetzung und Grab heute nur noch selten Auskunft über den sozialen Status des Verstorbenen. Heute erscheint vielen die Investition in einen repräsentativen Grabstein, in lange Ruhezeiten und kostenträchtige Grabpflege unnötig.
Die Kinder sind außerhalb, beruflich bedingt. Früher hatten sie am gleichen Ort ihren Arbeitgeber, das ist heute nicht mehr. Sind die heute alle verstreut?
Vor 3 Jahren hat sie gesagt gehabt, sie werden auswandern. Die waren in Sri Lanka gewesen. Und da hat sie gesagt, aber da zu leben, ist es besser. Ich bin mal gespannt, ob sie auswandern. Deswegen muss man sich entscheiden. Es kommt ja doch eh keiner hierher.
Mein Sohn geht dieses Jahr wieder nach Neuseeland.
Das ist doch keiner da, der sich dann kümmert.
Und so entscheiden sich viele Menschen lieber für die preisgünstige Urne statt für einen teuren Sarg. Oder wählen statt des opulenten Einzelgrabs die anonyme Bestattung auf dem Gemeinschaftsfeld. Eine Entwicklung, die vom Gewerbe anfänglich nicht gerne gesehen wurde, schreibt die Kulturwissenschaftlerin Barbara Happe in ihrem 2012 erschienenen Buch »Der Tod gehört mir«.
Die Friedhofsträger hatten aus Angst vor ökonomischen Einbußen der Gestaltung von anonymen Gemeinschaftsfeldern anfänglich keine Aufmerksamkeit geschenkt. Man versuchte im Gegenteil, durch die Bereitstellung von unattraktiven Arealen an abgelegenen Friedhofsecken die Nutzer vor dem Gebrauch dieser Anlagen geradezu abzuschrecken. Auch die Steinmetze und Bildhauer hatten jahrelang die anonyme Bestattung als existenzbedrohend empfunden.
Das Geschäft mit dem Tod gab es schon in der Antike. Für reiche Bürger organisierten Bestattungsunternehmen aufwendige Beisetzungen mit Salbung, Aufbahrung und einem prächtigen Leichenzug. Die Gräber lagen zumeist außerhalb der Städte. Im Mittelalter hingegen versuchte man, die Toten möglichst nah um die Kirchen herum zu begraben. Sie sollten an der täglichen Gemeinschaft mit den Lebenden teilhaben. Der Kirchhof war deshalb ein begehrter Grabplatz, für den man auch bereit war, entsprechende Gebühren an Kirchen und Klöster zu zahlen. Rund 870.000 Todesfälle jährlich in Deutschland garantieren einen lukrativen Markt mit einem Volumen von etwa 15 Milliarden Euro. Doch nicht alles, was auf diesem Markt umgesetzt wird, landet am Ende in den Kassen der Bestatter. Auch andere verdienen kräftig mit. Dominik Akiel, Wirtschafts- und Kultursoziologe am Max-Planck-Institut für Gesellschaftswissenschaften in Köln.
Die teuersten Einzelpositionen, das ist auch interessant zu wissen, bei einer Bestattung sind die Beisetzungs- und Grabnutzungsgebühren, der Sarg und der Grabstein. Sarg und Grabstein werden von den Zulieferern bereitgestellt. Und die Beisetzungs- und Grabnutzungsgebühren, vor allem die Grabnutzungsgebühren, die kommen ja den Kommunen zugute, beziehungsweise den Betreibern von Friedhöfen. Und man kann also davon ausgehen, dass von diesen 15 Milliarden Euro doch ein beträchtlicher Teil auch bei den Kommunen landet und nicht nur in der Privatwirtschaft.
Über die Preisgestaltung, so der Leverkusener Bestattungsunternehmer Hans-Joachim Friedrich, entscheiden die Kommunen. Mit bisweilen erstaunlichen Unterschieden für ein und dieselbe Leistung. Erstaunlich nicht nur, wenn man etwa das niederländische Gelehen zugrunde legt.
Die Beisetzung ist dort preiswert, die anonyme Beisetzung, die kostet dort 57 Euro, in Lüdenscheid 209 Euro, in Köln 1400 Euro.
Rund 150 Krematorien gibt es derzeit in Deutschland. Ein Drittel davon ist in privater Hand. Die Betreiber haben das Potenzial erkannt und streben nun danach, es auszuschöpfen. Dabei geht es um eine möglichst hohe Auslastung. Und da die Konkurrenz nicht schläft, werden schon mal Prämien an Bestatter gezahlt oder Rabatte gewährt. So machen es auch die niederländischen Nachbarn im grenznahen Geleen. Der Reisebus aus Leverkusen ist nach 1,5-stündiger Fahrt am Krematorium angekommen. Wies Ankreuz, eine Mitarbeiterin des Krematoriums, hat die Teilnehmer begrüßt und herumgeführt. Jetzt sitzen sie bei Kaffee und Kuchen. Wies Ankreuz bestätigt, dass es für deutsche Bestatter finanzielle Anreize gibt.
Es muss immer über einen deutschen Bestatter gehen. Wir dürfen das nicht selbst regeln. Die Kosten sind im Allgemeinen niedriger als in Deutschland. Sowieso bekommen deutsche Bestatter bei uns Rabatt. Das ist ja immer gut. Ne?
Davon erfahren die Teilnehmer der Reisegruppe aus Leverkusen nichts. Das Krematorium in Geleen gehört einer niederländischen Versicherungsgesellschaft, deren All-Inclusive-Paket neben der Kremation verschiedene Arten der Beisetzung anbietet. Von der anonymen Bestattung über einen Urnengarten bis zum Ausstreuen der Asche auf Wiesen. Die ganze Beerdigung aus einer Hand. Das verspricht den höchsten Gewinn. Um reine Pietät geht es auch hier nicht. Das ist auch den deutschen Gästen klar. Sie sind dennoch begeistert. Von der Sauberkeit der Anlage, der lockeren Atmosphäre, den hellen, farbenfrohen Räumen und den vielen Angeboten, die zur Wahl stehen. Von denen interessiert sie, hinter vorgehaltener Hand und nur tuschelnd, vor allem eines.
Angenommen, wenn man einen Todesfall hat und möchte die Urne zurück nach Deutschland rückführen. Das ist von Ihnen aus möglich, ne? Von Holland aus.
Das ist nur nicht erlaubt gesetzlich in Deutschland.
Ja, deshalb.
Machen viele das.
Aber von hier aus wäre es erlaubt.
Nach einer Liegefrist von 30 Tagen bekommen die Angehörigen in den Niederlanden die Urne des Verstorbenen ausgehändigt. Das ist der größte Wettbewerbsvorteil gegenüber Deutschland, wo der Friedhofszwang es auch gegen Geld und gute Worte nicht erlaubt, die Urne mit nach Hause zu nehmen. Die Kommunen führen dafür meist hygienische Gründe an. Doch das überzeugt nicht alle. In der Schweiz und in den Niederlanden sind bislang keine Krankheitsfälle oder gar Epidemien aufgetreten, weil dort den Hinterbliebenen die Asche ihrer Angehörigen ausgehändigt wird. Deutschland ist mit dieser Regelung eine Insel unter seinen Nachbarn. Und das bringt Bewegung ins Geschäft. Ganz wörtlich. Denn so blüht der Leichentourismus, wenn aus Deutschland die Verstorbenen in Krematorien jenseits der Grenze gefahren werden, vor allem in die Niederlande und in die Schweiz. Es gibt inzwischen kaum ein deutsches Beerdigungsinstitut, das diese Dienstleistung nicht anbietet. Anonymisiert per Post oder von den Hinterbliebenen selbst abgeholt, gelangt die Asche dann wieder nach Deutschland. Heimlich natürlich. Und mit einem gewissen Risiko, denn immerhin handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit. Wird man entdeckt, so Bestatter Hans-Joachim Friedrich, muss man mit einer Verwarnung rechnen oder gar mit einem Ordnungsgeld. Auf jeden Fall ist man die Urne wieder los.
Also, was passiert ist, dass die betreffende Person der Verwandtschaft gesagt hat, ihr seid ja verrückt. Warum habt ihr die hohen Friedhofsgebühren in Deutschland bezahlt? Ich habe das in Holland machen lassen und habe die Urne bei mir zu Hause stehen. Und dann kam morgens früh das Ordnungsamt und hat die Urne mitgenommen. Die nehmen das sehr ernst. Das fällt ihnen eine Menge von Gebühren weg. Wenn Sie das hochrechnen, bei 2000 Beerdigungen, wenn Sie da rechnen, sind das 1000 Euro im Durchschnitt, dann kommt schon die ganze Summe dabei rum, die dann Kommunen führen.
Dass ein solcher Markt um die Totenasche herum überhaupt entstehen konnte, ist das Ergebnis einer relativ jungen Entwicklung, schreibt die Kulturwissenschaftlerin Barbara Happe.
Wenn sich heutzutage über 60% der Menschen in Deutschland und über 80% in der Schweiz kremieren lassen, die Feuerbestattung als etablierte Form von keiner gesellschaftlichen Kraft und auch von den Kirchen nicht mehr in Frage gestellt wird, ist es nur schwer vorstellbar, dass noch vor 100 bis 150 Jahren in Deutschland und in anderen europäischen Ländern ein erbitterter Kampf um die Einführung der Feuerbestattung geführt wurde.
Karl der Große hatte im Jahr 785 ein Verbot der Leichenverbrennung ausgesprochen. Sie galt ihm als heidnische Sitte und wurde nur als Strafe für Hexen und Ketzer angewandt. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts kam die Idee zur Wiedereinführung der Feuerbestattung auf, vor allem aus Gründen der Gesundheitspflege. Mit der Asche von Verstorbenen lassen sich die unterschiedlichsten Geschäftsideen realisieren. Ob als Schallplatte gepresst oder zum Diamanten veredelt, als Himmelsbestattung vom Ballon herab ausgestreut oder gleich in den Weltraum geschossen. Auch hier sind der Fantasie offenbar keine Grenzen gesetzt.
Der Traum von einem Grab im Garten oder in der Natur zieht sich seit der frühen Neuzeit bis in die Gegenwart wie ein unsichtbarer roter Faden durch die Sehnsuchtsvorstellungen eines Grabes,
schreibt die Kulturwissenschaftlerin Barbara Happe. Bis ins 20. Jahrhundert waren jedoch Beisetzungen in weitläufigen Garten- und Parklandschaften nur einer adligen oder großbürgerlichen Elite vorbehalten. Die anderen mussten sich mit den ordentlichen Reihen der Friedhofsgräber begnügen. Doch wer sich heute für eine Einäscherung entscheidet, der hat auch oft den Wunsch, dass seine Asche direkt in den Naturkreislauf zurückkehrt. Wer dann noch eine naturreligiös geprägte Glaubensvorstellung hat, der mag sich für einen Friedwald als letzte Ruhestätte entscheiden.
Herzlich willkommen im Friedwald. Ich begrüße Sie zu unserer Waldführung. Immer mehr Menschen entscheiden sich für die Bestattung in der Natur. Die Asche der Verstorbenen wird an den Bäumen beigesetzt. Und ich als Friedwaldförster begleite Sie bei der Waldführung, bei der Baumauswahl und bei der Beisetzung.
Die Idee, biologisch abbaubare Urnen unterhalb einer Baumwurzel im Wald zu begraben, stammt von dem Schweizer Ueli Sauter. 1999 entwickelte er diese Idee für eine naturverbundene und ökologisch korrekte Form der Bestattung und traf damit den Nerv der Zeit. Sauter ließ seine Idee gleich patentieren und die Friedwald GmbH wurde so erfolgreich, dass er 2001 sein Marken- und Patentrecht auch nach Deutschland verkaufte. Wer als Bestatter überleben will, gerade in einem sich ständig wandelnden Markt, der darf den Menschen nicht auf den Konsumenten reduzieren. Davon ist auch Bestatterin und Theologin Barbara Rolf überzeugt. Das ehrliche Interesse am Verstorbenen und an den Hinterbliebenen hat Vorrang. Die Pietät kommt vor dem Profit.
Ich denke, dass wir eigentlich gar nicht so viel Besonderes tun, sondern ich glaube einfach, dass das Besondere an unserer Arbeit ist, dass wir das Selbstverständliche tun. Und da ist sehr, sehr viel verloren gegangen bei uns in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Dass man mit Verstorbenen achtsam umgeht, dann, wenn man gesehen wird und auch dann, wenn man nicht gesehen wird. Dass man Trauersituationen nicht ausnutzt, sondern als Mitmensch Trauernde begleiten und unterstützen möchte. Unabhängig davon, dass wir selbstverständlich damit auch Geld verdienen. Da möchte ich nichts anderes behaupten.
In SWR 2 Wissen hörten Sie »Das Geschäft mit dem Tod«, eine Sendung von Joachim Meissner aus dem Jahr 2012.
Demnächst in Ö1, gleich anschließend in der Tonspuren-Sommerserie »Näheres zum Heidemythos« oder »Zur verlorenen Unschuld der Berge«. 21.40 Uhr, Texte, neue Literatur aus Österreich.
Tonspuren. Das Literaturfeature.
Diese Geschichte kennt nun wirklich jeder.
Vom freundlich gelegenen alten Städtchen Mainfeld aus führt ein Fußweg durch grüne, baumreiche Fluren bis zum Fuße der Höhen, die von dieser Seite groß und ernst auf das Tal herniederschauen. Auf diesem schmalen Bergpfade stieg am hellen, sonnigen Junimorgen ein großes, kräftig aussehendes Mädchen hinan, ein Kind an der Hand führend, dessen Wangen in solcher Glut standen, dass sie selbst die sonnverbrannte, völlig braune Haut des Kindes flammenrot durchleuchtete.
Heidiland. Johanna Spyris Heidi-Mythos oder Die verlorene Unschuld der Schweizer Berge. Feature von Alfred Koch.
Das kleine Mädchen mochte kaum 5 Jahre zählen. Welches aber seine natürliche Gestalt war, konnte man nicht erkennen. Denn es hatte sichtlich 2, wenn nicht 3 Kleider übereinander angezogen und drüber hin ein großes rotes Baumwolltuch um und um gebunden, sodass die kleine Person eine völlig formlose Figur darstellte.
Mainfeld im Kanton Graubünden, unweit von Liechtenstein und nahe am Rhein. Wenn man von hier einen kleinen Asphaltpfad hochtrabt, erreicht man tatsächlich ein kleines Dorf, von dem literarische Spurensucher überzeugt sind, es sei das von Spiri beschriebene Dörfli. Auch das angebliche Geburtshaus des Waisenkindes, das auf die Alm zum eigenbrötlerischen Großvater abgeschoben wird und dort das Glück der Berge erfährt, will man hier identifiziert haben. Spiris Kinderalpensaga ist 1880 erstmals erschienen. In alle Weltsprachen übersetzt, mehr als 20 Millionen Mal verkauft und Dutzende Male verfilmt worden. Die Romanfigur Heidi, so hat ein Zürcher Marktforschungsinstitut erhoben, ist bekannt wie Coca-Cola oder Lady Diana. Aber in Mainfeld und Umgebung, also am Schauplatz des Geschehens, scheint man auch nach 120 Jahren Heidi-Fanatismus nur widerwillig Notiz davon zu nehmen. Das Heidi-Haus verschlossen, den Weg zur Alm des Öhi finden oft nicht einmal die Einheimischen. Gerade ein mickriges Hotel Heidihof steht auf der grünen Wiese. Es hat den Anschein, als ob die Mainfelder unter den Schweizern die schnellsten nicht sind.
Nein, ich glaube, das kann man nicht so besonders so sagen, dass wir besonders langsam seien, aber es hat einen anderen Grund. Wir haben eigentlich Heidi nie vermarkten wollen. Und auch, wenn man es aus heutiger Sicht betrachtet, auch nie touristisch das Ganze auswerten. Das hat sich in der Zwischenzeit etwas geändert. Man hat beschlossen, einen sanften Tourismus etwas aufzuziehen und zu fördern. Und in diesem Zusammenhang ist natürlich auch Heidi dabei.
Der Bürgermeister des Weinortes Mainfeld, Stadtpräsident Christian Möhr, erklärt die lahme Vermarktung mit dem gediegenen Naturell der ortsansässigen Bauern. Niemand springt hier vor Begeisterung gleich auf den Tisch, sagt Möhr, auf graubündnerisch.
Also ich habe das Gefühl, wir sind Leute, die nicht gerade auf den Tisch aufspringen, wenn man von etwas Neuem etwas hört.
Gerade 2 Kilometer von Mainfeld entfernt, getrennt nur vom Rhein, aber bereits in einem anderen Kanton, im Kanton St. Gallen, liegt der Nobelkurort Bad Ragaz. Dete, die Tante, die Heidi auf die Alm bringt, arbeitete hier als Zimmermädchen.
Im Schluchtengrund der romantischen Tamina Schlucht dampft und sprudelt die Thermalquelle. Über Jahrhunderte gelangten die Heilsuchenden über hängende Leitern an diesen schrecklichsten Ort tiefster Verlassenheit. Äbte des nahen Benediktinerklosters Pfäfers managten damals den Badebetrieb. Nachdem das Kloster säkularisiert worden war, begann man, das Thermalwasser von der Quelle durch hölzerne Röhren talauswärts nach Ragaz zu leiten.
Urs Kamber, der Kurdirektor von Bad Ragaz.
Das ist eigentlich die Tourismusgeschichte schlechthin. Es ist eigentlich die Geschichte von einem kleinen Mädchen, das mal auf die Alm raum musste, dann kommt sie zurück, muss sie zurück in die Großstadt, wird dort krank, weil sie eben diesen Stress nicht aushält in der Großstadt, weil sie sich nicht auskennt, kommt dann zurück, lebt wieder auf. Ihre Freundin, die im Rollstuhl sitzt, die nimmt sie dann später mit, die kommt dann in diese unverfälschte Natur rein, badet dann in den Wassern zu Bad Ragaz, in diesem Zentrum, und geht dann auf die Alm hoch und kann dann plötzlich wieder gehen.
Mit Heidi, so ergaben marktpsychologische Studien, die Kamba in Auftrag gab, werden Herzlichkeit und Menschlichkeit in der Bergwelt, Gastfreundschaft und Lebensqualität verbunden. Wenn schon Heidi, hatte sich Kamba gedacht, dann gleich Heidiland. Da kann man die ganze Region mit einbeziehen und eine anständige Sache auf die Beine stellen. Als der Kurdirektor jedoch den Begriff beim Berner Bundesamt für geistiges Eigentum eintragen lassen wollte, musste er feststellen, dass er zu langsam gewesen war.
Sie haben gesagt, also es tut uns furchtbar leid, dieser Name ist bereits geschützt von St. Moritz.
Von St. Moritz erwarb Kamba die Lizenz, 10 Jahre lang den Namen Heidiland zu führen. Der Nobelkurort hatte sich 1978, in einer Zeit der Identitätskrise, in Heidiland umgetauft. Vor allem, um Heidi-verrückte japanische Touristen anzulocken. Doch von Anfang an wollte das naive Waisenkind nicht wirklich zu den 4- und 5-Sterne-Hotels von St. Moritz passen. Als dann unterhalb von Mainfeld eine Raststätte namens Heidiland eingeweiht wurde, brachte der St. Moritzer Kurdirektor Heidi als gerahmtes Bild symbolisch nach Mainfeld zurück. Worauf freilich die Mainfelder nicht gleich vor Freude auf den Tisch sprangen. Das heißt, der Name Heidiland wurde keiner weiteren touristischen Verwertung zugeführt. Lag brach.
Vor 2 Jahren haben wir beschlossen, es gibt ein gemeinsames Vermarktungskonzept. Und dieses Vermarktungskonzept stülpen wir im Prinzip wie eine Käseglocke über alles rein und sagen, wir vermarkten uns unter einer Dachmarke, also Dachmarke Heidiland.
Unter der Leitung von Direktor Urs Kamber wird sich die Ferienregion Sarganserland-Walensee, Bad Ragaz und 13 weitere Orte quasi offiziell in Heidiland umbenennen. Urs Kamba hat hochgerechnet, dass bereits vor Eröffnung von Heidiland durch weltweite Berichterstattung an die 20 Millionen Leser von seinem Projekt erfahren haben. Die Sache hat nur einen einzigen Schönheitsfehler. Der wichtigste Ort des Heidi-Geschehens, Mainfeld, nimmt vorerst nicht teil. Stattdessen kommen von der anderen Seite des Rheins empörte Wortmeldungen und zornige Leserbriefe. Und auch der Stadtpräsident von Mainfeld, Christian Möhr, macht sich nicht nur Sorgen um die Bewohner von Ragaz und Sagans. In der ganzen Causa fühlt man sich in der Bündnerherrschaft, wie die Gegend rund um Mainfeld genannt wird, von den Heidiland-Planern ganz einfach verschaukelt.
Es ist so, Johannes Spiri hat ja im Heidi-Buch festgehalten, Mainfeld und die Heidi-Alb. Und darum ist man davon ausgegangen, und das ist nun heute einmal noch so, dass Mainfeld Heidis Heimat ist. Und dann hat Bad Ragaz, oder jetzt eben das Heidiland, hinter, und jetzt komme ich auf das Wort verschaukelt, hinter unserem Rücken, bevor man mit uns gesprochen hat, das heißt, man hat mit uns gesprochen, aber man hat uns immer gesagt, nein, nein, mit Heidiland haben wir nichts zu tun. Das stimmt alles nicht, was da in den Zeitungen steht. Und hier an diesem Tisch da hat, ich sage Ihnen das ganz genau, am 5. Dezember 1995 Herr Kamber und Herr Nick gesagt, nein, es stimme nicht. Und nachher haben wir erfahren müssen, dass am 27. November 1995 intern Verträge ausgemacht worden sind. Und da haben wir uns verschaukelt gefühlt. Man hat uns sogar angelogen.
Wir haben jetzt die Heidi-Geschichte auf ein etwas größeres Gebiet ausgedehnt, aber es ist klar, kleiner können wir es nicht machen, weil sie brauchen eine bestimmte Größe, um eine bestimmte Geldmenge zur Verfügung zu haben, dass sie auch vernünftig Marketing machen können.
Etwas mehr als 1 Million Franken hat Kamba pro Jahr für das zur Verfügung, was bei Touristen bestens ankommt.
Winter Action Heidiland. Heidis Mountainbiking. Feinschmeckerparadies Heidiland. Wassersportparadies Heidiland.
Die Geografie in der Heidi-Geschichte, die stimmt nicht.
Paul Meinherz aus Mainfeld. Der Streit der Politiker und der touristischen Destinationsmanager lässt den Germanisten ziemlich kalt. Meinherz geht es darum, was die Literatur in den Herzen bewirkt und um das, was geschrieben steht.
Man habe eine Stunde von Mainfeld hinauf ins Dörfli. Und das ist natürlich das... Da hat man eine halbe, 25 Minuten bis 30 Minuten vielleicht. Und da habe ich als Knabe schon so reagiert, wenn jemand eine Stunde hat von Mainfeld ins Dörfli, das ist Unsinn. Also wer so unseriös mit der Wirklichkeit umgeht, das Buch interessiert mich nicht. Ich habe deshalb Heidi nicht gelesen, als Junge. Dann kommt man hinauf auf die sogenannte Heidi-Alp. Also es ist der Ochsenberg, der heute gezeigt wird. Und dann geht dann Peter mit den Geißen täglich weiter hinauf. Aber weiter oben gibt es keine Geißweiden mehr.
Ich hasse Heidi,
sagte Tommy Ungerer, der die schwierige Aufgabe hatte, eine Heidi-Ausgabe zu illustrieren.
Es ist eine dumme Geschichte. Noch nie habe ich so viel und so lange geflucht.
Auf einmal sprang Heidi auf und schrie: Peter, Peter, es brennt! Es brennt, es brennt! Alle Berge brennen und der große Schnee drüben brennt und der Himmel. Alles, alles ist im Feuer.
Es war immer so, sagte der Peter gemütlich und schälte an seiner Rute weiter. Aber es ist kein Feuer.
Sonnenuntergang in Heidiland. Die Kleine ist so unerbittlich, unschuldig, gütig und frohgemut.
Heidi wurde niemals unglücklich, denn es sah immer irgendetwas Erfreuliches vor sich.
Dass Adelheid, genannt Heidi, erwachsene Menschen geradezu in die Verzweiflung stürzen kann. Jeder Japaner mag Heidi. Und jeder hat die Zeichentrickfilme gesehen. Und natürlich würde er ein Mädchen wie Heidi heiraten. Kurze Nachdenkpause genügt.
Ah. Yes, I think so. I think.
Noch einmal beim Heidi-Haus im Dörfli, oberhalb von Mainfeld. Durch die Dynamik der Heidiland-Betreiber jenseits des Rheins ist man nun unter Druck geraten. Es werde jetzt sicher ein bisschen was geschehen in Sachen Heidi, meint der Tourismusmanager.
Wir haben zum Beispiel ein Projekt, das ist die Neubeschilderung des Heidiweges auf die Alp hoch auch, weil jetzt haben viele Mühe mit dieser Beschilderung, dass die den Weg nicht finden.
Die Hütte des Almöhi. Vielleicht 2x2 Meter groß, beziehungsweise klein. 3 Touristen, die es bis hierher geschafft haben, lassen sich mit Eistee und sowas wie Kaffee bewirten. In der engen, dunklen Stube sitzt der Mann, den japanische Fernsehgesellschaften schon als authentischen Almöhi abgefilmt haben.
16 Uhr.
Jeden Sommer, seit 16 Jahren, verbringt er hier auf der Alm und hütet die Tiere der Mainfelder Bauern. Heidi hat er gelesen.
Ja, das ist auch nicht klar.
Von der Konkurrenz-Heidi-Alm jenseits des Rheins im Heidi-Land hat er noch nie was gehört. Heidi! 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 Deine Welt sind die Berge. Heidi! Heidi! Denn hier oben ist du zu Haus. Dunkle Tannen, grüne Wiesen im Sonnenschein. Heidi! Heidi! Baust du zum Glück nicht sein. Komm nach Haus, find dein Glück, komm noch wieder zurück.
Die soeben gehörte Sendung wurde mit dem Reinhard Galler Tourismuspreis 1999 ausgezeichnet.
Ein Nachtrag. Mayenfeld hat den Widerstand gegen Heidiland aufgegeben und ist seit 2011 Teil der gleichnamigen Ferienregion.